Vielen Dank.
Also, ja. Wenn man 2 Stunden Auto gefahren ist, ist es ein bisschen danach aufregender.
Ja, aber trotzdem, sensationell, würde mein Schwager sagen. Ja, herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und mein Gast ist heute Attila Aldemir. Ja, vielen Dank, dass Sie die Autofahrt aus Leipzig hier nach Berlin auf sich genommen
gerne.
Haben.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, was wir gerade gehört haben, war ein bekanntes Stück, die Chaconne, also ein Ausschnitt, der erste Teil der Chaconne, der berühmte Chaconne von Johann Sebastian Bach.
So frisch von der Autobahn.
Man kennt dieses Stück, aber man kennt es nicht in dieser Fassung. Es klang anders, weil Sie es auf der Bratsche gespielt haben.
Also ich habe das auch öfter am Klavier gehört, muss ich sagen. Und also ich habe das öfter im Konzert, also Busoni-Version, klar, am Klavier gehört, auf Geige, klar, original. Aber auf Bratsche, muss ich sagen, habe ich es, also ich selber, noch nie erlebt. Auch so, wenn man so ein bisschen nach Videos schaut und Aufnahmen, also habe ich eigentlich noch nicht auf Bratsche gehört, deswegen wollte ich Sie damit ein bisschen, ich hoffe, positiv überraschen. Und ja, deswegen auf der Bratsche auch überhaupt die ganze Idee. Ne?
Sie sind ja studierter Geiger, Sie haben einige Wettbewerbe gewonnen, Sie haben ja CDs aufgenommen mit den Sonaten von Grieg und von Schulow, von Adnan Saygo und Fazil Say und so weiter. Warum spielen Sie denn dieses Heiligtum der Geiger, die Sei Solo von Bach, auf der Bratsche?
Ja, sehr gute Frage. Also ich habe mich immer für Sachen interessiert. Ich will nicht sagen so außergewöhnlich, aber doch was schon zigmal aufgenommen worden ist. Ne? So natürlich sprich für Solosonaten von Bach wollte ich nicht nochmal auf der Geige einspielen, sondern einfach als Erlebnis auf der Bratsche, weil mich auch der Klang sehr interessiert. Also überhaupt diese ganze Facettenreichtum, ne? Also die ganze Klangfarben. Ich finde, es ist ein sehr dankbares Instrument, auch für so eine tiefsinnige Musik, für so eine hochvergeiste Musik. Ich glaube, also ich hoffe zumindest, es wird vielleicht öfter animiert auf der Bratsche, also die Geigensachen von Bach vor allem, ne, zu interpretieren. Weil bis jetzt habe ich das auch nicht wirklich erlebt bei Bratschenkollegen. Ne? Die spielen eher so für so, das so Heiligtum, was man für Bratsche komponiert hat. Aber man schont sich so ein bisschen, so wie zum Beispiel das Violinkonzert von Schumann auf Bratsche zu spielen. Also ich denke, man sollte sich sowas nicht verbieten.
Ja. Cello-Werke liegen noch wie näher auf der Bratsche, nicht? Das hört man ja auch häufiger, dass die Cello-Suiten von Bach dann auf Bratsche
genau. Und ab und zu. Also deswegen wollte ich eher das Geigen, ich will nicht sagen Repertoire, aber das ist ja so wie Himalaya für Geigern, ne? Also gerade diese 6 Sonaten und Partiten. Und ich meine, es ist auf mich auch ein bisschen so zugestoßen. Ne? Ich habe davor in Berlin im Orchester gespielt und davor war ich dann in Wien Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so nah zum bachischen Geist sein dürfte, weil wir wohnen auch neben der Thomaskirche in Leipzig. Und dann dachte ich, wow, auf den Spuren von Bach zu gehen und um die Ecke, wo es entstanden sein soll, also übertragen worden ist, ne, auf Notenblatt in Köthen, das hier ums Eck von Leipzig. Da habe ich mir auch die Kirche angeschaut. Ja, da hatte ich, also mein Tonmeister Ingo Schmidt, Lukas und ich, hatten das Riesenglück, dass der Pfarrer gesagt hat, ja, wir haben das noch nicht gemacht, aber gut, wenn es um Bach geht. Also es ist auch kein gewöhnlicher Aufnahmeort. Mhm. Also wir haben immer in der Nacht aufnehmen müssen, weil das ist ja so eine befahrene Straße. Mhm. Da haben wir sogar Witze gemacht.
So. Also Sie haben den ganzen Zyklus aufgenommen auf zwei SACD, die jetzt beim Label Zybele erscheinen oder erschienen sind.
Schon,
jetzt vor zwei Monaten oder drei Monaten.
Genau.
Und Sie haben es aufgenommen in der Agnuskirche in Köthen.
Genau, so ist es.
Ja. Die Kirche, in die auch Bach mit seiner Familie gegangen ist.
Genau, also wir haben zumindest auch die Unterschriften immer so uns anschauen dürfen, ja, aus den Registerbüchern. Mhm. Und der Pfarrer kam dann beim dritten Zyklus, also wo, nicht Zyklus, sondern sagt man Session, Aufnahmesession, ja, wo er dann doch einen Blick in die Aufnahme geworfen hat, ja, dann blieb er stundenlang dabei und hat uns die Registerbücher gezeigt danach und auch Kelch heißt das, ne, wo man Abendmahl. Und da durfte ich das auch in der Hand nehmen und das wurde auch dokumentiert im Booklet und dann dachte ich mir, ich bin irgendwie im Traum, also im Trance, weil das ist ja für jeden Musiker zweimal Himalaya sozusagen. Also einmal Bach das Ganze spielen zu dürfen, weil nicht jedes Mal hat man so eine Gelegenheit auch, das einzuspielen oder auch im Konzert. Aber danach habe ich auch bei den Köthener Festtagen, also Bach-Festtagen, das Ganze dann gespielt. Und dann auch noch so die Originalunterschrift, also Reinschrift und so von Johann Sebastian Bach zu sehen. Da muss ich sagen, als Istanbuler bin ich doch ein ganzes Stück dann zum Westen gekommen dafür auch.
Wie müssen Sie sich das einrichten auf der Bratsche? Spielen Sie das einfach eine Quinte tiefer oder wie spielen Sie das?
Also es ist so, es ist auf jeden Fall eine andere Tonumgebung auch. Also wie man mit dem Bogen umgehen soll, auch wenn man links greift. Mhm. Das wissen Sie ja auch selber. Ne? Und also zum Beispiel, wenn ich etwas auf der Bratsche übe, das klappt nicht auf der Geige, weil das ist, das ist ein Phänomen natürlich, ja, das Ganze, wie das im Gehirn abspielt, also wie das gespeichert wird. Das ist natürlich Quinte tiefer, das ist die einfache Beschreibung, ja. Aber die ganze Bogentechnik ist eine andere. Und wie man greift ein bisschen weiter, also zum Beispiel mit dem kleinen Finger, muss man ganz schön hochgreifen, ja. Und es ist natürlich auf der Geige durch die dünnere Saiten ein wenig leichter zu spielen als auf der Bratsche, weil durch die dickeren Saiten muss man ja ein bisschen länger für die Schwingung auf den Saiten bleiben, ne, mit dem Bogen. Deswegen diese ganze Arpeggien, ja, die Sie gerade gehört haben, ist natürlich ein bisschen, wenn ich sagen darf, ein bisschen mehr Kontrolle verlangt. Also es ist auf der Geige ein bisschen gelegener, würde ich sagen, als auf der Bratsche.
Sie spielen ja normalerweise eine moderne Bratsche oder eine
vor. Das ist eine moderne Bratsche gewesen. Also ich hatte das Glück, das Riesenglück, ja, eine Bratsche zu spielen, weshalb ich überhaupt mit Bratsche angefangen habe, ne? Von meinem Wegbegleiter, Mentor, also Professor Matthias Maurer, der Solobratscher gewesen ist im Konzertgebau für lange Zeit. Er war dann mein Lehrer, zugleich auch mein, wie gesagt, mein Mentor, der dann seine in 1560 gebaute Zanetti Pellegrino zur Verfügung gestellt hat. Aber nicht nur für diese Aufnahme, sondern auch zum Beispiel für ein Konzert mit Dvorak Cello Konzert. Also das gibt es auch bei YouTube. Ich habe da gedacht, ich liebe das Konzert so sehr, dieses Cello Konzert, ja. Wieso darf man nicht auf der Bratsche das spielen? Und da diese Bratsche so einen dunklen Klang hat, also habe ich es echt sehr gerne gespielt. Und diese ganze Aufnahme ist auch auf dieser Bratsche von 1560 entstanden. Das ist schon, muss ich sagen, ein Erlebnis. Also ich hoffe, das hört man in der Aufnahme. Selber darauf zu spielen, es ist wirklich wie Tour de France oder so eine Weltkulturerbe in der Hand zu halten. Mhm. Oder so wie das Kelch, mhm, ja, in die Hand zu nehmen, woraus vielleicht Bach selber Wein getrunken hat. Also ich habe gedacht, das sind die Momente, wofür ich 20, 30 Jahre lang geübt habe.
Ja, man sagt ja immer, dass diese alten Streichinstrumente, die alten Geigen, Bratschen, Celli, vor allen Dingen aus Italien, anders klingen und irgendwie besser sind als die heutigen Streichinstrumente. Das würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, ne, weil Sie auch mit einem modernen Instrument spielen. Ich weiß, es gibt einige Leute wie Christian Tetzlaff zum Beispiel, der auf einem modernen Instrument spielt, aber es sind ja doch wenige. Die meisten sagen, sie haben eine Stradivari oder Guarneri oder was auch immer.
Ich meine, da ist so ein Mythos dabei. Ich kann bei Bögen vor allem mir nicht erklären, weshalb ein französischer alter Bogen besser klingt, die Töne mehr verbindet, als ein moderner Bogen. Also es gibt auch fantastische Bogenmacher. Also ich habe auch von einem Berliner Bogenmacher die ganze Aufnahme eingespielt. Also er hat das speziell für dieses Projekt gebaut. So halb modern, halb Barockbogen ist das. Aber bei Instrumenten ist das so, also es ist unbezahlbar natürlich, ne? Siebenstellige Summen. Alleine schon diese Bratsche, die ich dann geliehen bekommen habe, ne? Für diese Aufnahme, das ist der Lehrmeister von Gaspar Rosalo gewesen, also noch älter als Dassalo selbst. Und alleine schon für eine Gaspar Rosalo zahlen sie mehrere Millionen Euro, falls sie überhaupt eine finden, ja. Ich finde die modernen Instrumente auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ist viel gesünder, meiner Meinung nach. Man kann teilweise viel mehr auch darauf gehen, zupacken, ja. Aber so eine alte Geige, italienische aus Cremona oder aus der Ecke, also ich hätte nichts dagegen, eine Amati zu besitzen oder Bergonzi.
Bleiben wir bei der Bratsche. Ja, wenn Sie jetzt Corona-Zeiten oder überhaupt Bratsche solo spielen wollen, gibt es da Repertoire oder müssen Sie zwangsweise auf die Literatur von Geige und Cello zurückgreifen?
Ja, ich meine, ich möchte mich nicht auf einem Gebiet bewegen, wo es dann Ressentimental vielleicht nachher von Kollegen gibt, also die dann sagen, Mensch, bleib doch mal bei deiner Geige oder bei deinem Geigenrepertoire. Also ich denke, die Paganini Capricen zum Beispiel, die ja sehr große Herausforderung sind. Ne? So, nicht nur technisch, sondern auch, ich finde, interpretatorisch auch. Mhm. Also die übe ich gerade, ja, möchte ich demnächst das einspielen. Das habe ich zum Beispiel in dieser Corona-Zeit sehr gerne, weil ich ja die ganze Zeit der Welt hatte, also alle Zeit der Welt, sagt man auf Deutsch. Aber insgesamt gibt es schon genügend Repertoire, angefangen mit, ich meine, Hindemith hat ja eine ganze Reihe von Werken. Auch in der Türkei gibt es Kollegen von Hindemith, die mit ihm zusammengearbeitet haben.
Stimmt, er ist ja in den 30er Jahren nach Ankara gegangen und hat da das Konservatorium aufgebaut.
2,5 Jahre, glaube ich, in der Türkei. Mhm. Und da gibt es auch so große, also ich will nicht sagen Einflüsse, aber die waren, man sieht schon die Begeisterung von Hindemith. Also von Akses zum Beispiel gibt es auch türkische Fünfer in der Türkei, so wie in Russland, ja, wo auch Saygun dazu gehört. Saygun, Akses, Cemal Şiçrek und so weiter. Und die haben auch ganz großartige Bratschenwerke komponiert. Und ich habe auch eins davon aufgenommen in meiner letzten CD, die Passion heißt. Also wenn man sucht, gibt es da schon genug Repertoire. Also nicht nur Stamitz und Hofmeister, aber klar, es ist nicht so verbreitet, ne, ist klar, wie bei Klavier oder...
Die Bratsche galt ja lange Zeit als ein schwerfälliges Instrument und auch ein unauffälliges Instrument. Sie haben das vorhin schon angedeutet, es ist ja doch schwerer zu greifen mit der linken Hand, es spricht schwerer an, es ist irgendwie spielen, es ist mehr Arbeit als bei der Geige. Wie kommt es, dass seit ein paar Jahren plötzlich die Bratsche so quasi so explodiert als Solo-Instrument und man merkt plötzlich, man kann auf der Bratsche sehr virtuos spielen und es gibt tolle Spieler auch, ja, tolle Literatur.
Also ich bin jetzt seit ein paar Jahren auch im Orchesterleben, arbeite in Leipzig derzeit, ja, im Mitteldeutschen Rundfunk. Und ich sehe schon bei Geigenprobespielen, dass so ein Thema wie Intonation oder Rhythmus überhaupt kein Thema ist. Also fast bei jedem eingeladenen Gast geht es perfekt zur Sache. Dann geht es nur um Eventualitäten. Also will man so ein Romantiker oder wer auch immer, also da geht es um Geschmäcker, ja. Mhm. Und also in Zeiten von solche Hocherwartungen, ja, vermute ich, dass es mutige Geiger gibt, die super spielen natürlich, ja, und die sagen, okay, ich probiere mein Glück auf der Breite. Natürlich müssen sie lernen, ja, wie man mit Bogen umgeht und so. Aber wenn man für den Klang diesen Sinn empfindet, den Klangsinn, sagt man, ne, meine ich, jeder gute Geiger könnte auch gut Breite spielen. Also wie gut, das müssen die Zuhörer entscheiden letzten Endes. Aber ich glaube, daran liegt es auch, dass die Erwartungen unheimlich hoch geworden sind. Also das erlebe ich auch bei uns in den Breitenprobespielen, dass wir auch nicht darüber reden, aber er spielt sehr sauber. Also das,
das
ist A und O, also wie man die Zähne putzt. Also, so. Also ich glaube, die Zeiten haben sich echt sehr geändert.
Pendeln Sie denn noch zwischen Geige und Bratsche oder ist mittlerweile die Bratsche ganz eindeutig Ihr Hauptinstrument?
Also in letzter Zeit, seitdem ich jetzt sehr beschäftigt gewesen bin mit dieser Aufnahme, Bach. Es ist sowas wie die Fugen auf der Bratsche hinzukriegen, die vierstimmigen, die dann singen sollen auch noch, ja, da, 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 dram, 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 dram. Das sind die, alles so die, diese gebrochenen Akkorde. Das muss schön klingen, lyrisch, und die, der Oberton muss singen, und da muss man auch noch Agogik und so. Also das ist schon sehr komplexe Musik, klar, von Bach. Und deswegen habe ich die Geige ein wenig auf Ecke getan. Aber jetzt, wo ich demnächst in wenigen Tagen, ich sag mal, ja, in 10 Tagen, in Istanbul ein paar YouTube-Auftritte habe, also ich spiele Gesamtzyklus auf Breitsche in dem Cemal Reşitre-Konzertsaal in Istanbul. Und am nächsten Tag für die kommende Geigen-CD, ich habe mit einem Orchester so Sachen aufgenommen, mache ich da Geige und Breitsche, und seit kurzem mache ich Stunde Geige üben, Stunde Breitsche. Also jedes Instrument profitiert von dem anderen Instrument. Ja? Also weil, indem man die Breitsche gut beherrschen muss, also vor allem die Bogentechnik, die Geige profitiert davon, und indem man auf der Geige sehr fix spielen soll, links, weil durch die vielen Töne, ja, profitiert auch dann die Breitsche. Also ich finde, jeder Geiger müsste mindestens 1 bis 2 Jahre wie Pflicht in seinem Leben Breitsche lernen, studieren und so.
Aber kommt man da nicht durcheinander, wenn man dauernd wechselt? Ich meine, Sie müssen ja blind, Sie haben ja keine Bünde und nichts, Sie müssen ja irgendwie auf den Millimeter genau immer die Punkte treffen. Und das ist 1 Millimeter weniger auf der Geige als auf der Breitsche. Und da dürfen Sie ja, das müssen Sie ja irgendwie im Finger haben, im
Griff. Absolut haben Sie recht. Also deswegen kann ich das gleiche Stück nicht auf beiden Instrumenten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel Chaconne nicht per Knopfdruck auf Geige spielen, aber alles geht. Ich glaube, also ich kann es mir noch nicht erklären, weshalb das Gehirn so viel mitmacht. Weil ich habe früher gedacht, wer soll das alles schaffen? Also eine C-Dur-Fuge zum Beispiel auf Geige. Ich meine, das ist, ich finde, einer der schwierigsten Sätze überhaupt, ja, im gesamten Geigenrepertoire. Und als ich das für die Breitsche geübt habe, habe ich gedacht, okay, wenn ich das eingespielt habe, ja, dann erstmal Urlaub. Und dann kam Corona auch. Längerer Urlaub. Mhm. Also das gleiche Stück fast unmöglich, aber ich glaube, das Gehirn saugt viel mehr auf, als man glaubt.
Sie sind ja Solobratscher oder Solobratschist, also offiziell, nicht?
Weiß ich selber nicht. Beides geht, ja.
Im Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Ja. Sie sind da seit 2017, das heißt, Sie sind mit 42 Jahren auf diese Stelle gekommen. Normalerweise geht man doch nach dem Studium entweder direkt oder ein paar Jahre nach dem Studium ins Orchester.
Sie haben mich erwischt.
Warum bei Ihnen so spät? Warum überhaupt? Was haben Sie vorher gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als ich mich bei einer Stelle beworben habe, sehr hochrangig war das, Solo, da haben die Kollegen mich auch gefragt, ja, wo warst du 15 Jahre lang davor? Also es ist ja nicht so, dass ich dann pausiert habe nach dem Studium, also mit Geige spielen oder Breitsche. Ich habe ja Breitsche auch studiert, also in Graz. Und ich habe immer Konzerte gegeben auf der Geige, bis ich dann diese Breitsche gehört habe bei Matthias Maurer. Ich meine, da dachte ich mir, das musst du mal selber auch probieren. Und ist schwierig, auf so einem Schiff, Riesenschiff, ja, Klang zu erzeugen. Mhm. Und dann habe ich auch sogar mit 30 Wettbewerb gemacht, ne, auf der Bratsche. Ich dachte, also man sagt, mehr als Nein sagen kann man hier nicht und mehr als wieder nach Hause zurückkehren. Also da, deswegen habe ich auch da gleich zwei Preise bekommen, ja, glücklicherweise, beim internationalen Brahms-Wettbewerb. Hatte ich ein Jahr davor zweiten Preis auf der Geige, dann habe ich dritten auf der Bratsche und so die anderen Sonderpreise. Also ich will nicht sagen, ja, toll habe ich es gemacht, aber es hat Spaß gemacht, mit einem Ziel Bratsche zu üben. Und weshalb ich dann ins Orchester gekommen bin, ja, wenn man mich fragt, ich denke, besser probieren, als ne, später sagen, ja, Mensch, hätte ich ja lieber, oder?
Ja.
So ist meine Lebensphilosophie. Also lieber wagen als bereuen. Und als ich das erste Mal, also ich war zuerst im Wuppertal Solobreitscher und dann habe ich gewechselt, also war ich in Berlin stellvertretend, aber da war auch keine Solostelle frei. Ich meine, oder hatte ich kein Glück.
In welchem Orchester?
Im Konzerthaus war ich 3,5 Jahre Stellvertreter. Ich muss sagen, ich habe unglaublich viel gelernt, auch von Ivan Fischer natürlich. Und als ich dann meine erste Stelle hatte, dachte ich mir, das ist vollkommen ein anderer Beruf, als Solo zu spielen. Also man muss fühlen, beherrschen. Ich hatte null Ahnung, was es zu bedeuten hat, anzuführen, eine Gruppe anzuführen. Also das ist wie so ein anderes Fach. Ne?
Ist das wirklich so? Ja?
Absolut. Also ich finde, da muss man auch 50% Psychologe sein.
Ja. Also aber Sie haben ja auch Kammermusik vorher gemacht. Und wenn Sie da die erste Stimme haben als Geiger, führen Sie ja auch. Und Sie geben ja Einsätze und all sowas. Das machen Sie doch.
Ja, aber da jeder die Stücke so gut kennt, muss man nicht so führen, finde ich. Und außerdem so zu viert, dass jeder führt, sieht ja ein bisschen lustig aus. Aber tatsächlich wird von einem erwartet, vor allem im Probe, ja, dass er dann so die Einsätze vorher zeigt und immer wieder nach hinten guckt und so. Also ich wusste überhaupt nicht, dass auch so eine gewisse Autorität erwartet wird von einem Stimmführer und so, wie man das so schön sagt. Ja. Und also ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt die volle Macht besitze oder Autorität, aber doch lernt man eine ganze Menge im Orchester, angefangen natürlich von dem Liesenrepertoire. Und ich hatte nie Mahler gespielt zum Beispiel. Und da, wie gesagt, wie die Geige von der Bratsche profitiert beim Üben und Spielen. Und da setzt man natürlich die Ideen ein für Solostücke. Und umgekehrt aber auch, wenn ich die Soli habe bei Mahler-Symphonien auf der Bratsche, ich meine, muss man auch fit sein, nicht? Und das Ganze ist, finde ich, ein Privileg, muss ich sagen. Also ich bin sehr glücklich, meine Stelle gefunden zu haben in Leipzig, also in so einer, ich nenne das Mekka der Musik, ja, also, also oder klassischer Musik, also Mekka der klassischen Musik. Und ich meine, dass Thomas Kirche hier, wir jeden Tag gegenüber, ja, von uns genießen und die Straßen heißen Johann Sebastian Bach und Haydn, Mozart und so, das ist schon, muss ich sagen, ganz toll. Also ich wäre ganz traurig, wenn ich nicht mehr selber bei dem Orchesterrepertoire mitmachen dürfte. Also das ist ein Repertoire, da kann man als Solist nur träumen. Also von träumen. Also wenn Sie als Geigensolist unterwegs sind, müssen Sie klar Standardrepertoire beherrschen, sei es Tschaikowski, Brahms, Bruch und so weiter. Aber dann hört es auch langsam auf. Also wie oft spielt man Berg oder ne, also solche Konzerte? Und ich denke, also jede Woche ein anderes Repertoire zu spielen, das ist schon im Orchester. Ja. Ne? Ich finde, Challenge. Ja.
Ja. Aber dass Sie da so ein, quasi ein kleines Rädchen sind in dieser großen Gruppe, das stört Sie nicht? Also Liszt haben Sie ja alles selbst in der Hand. Und auch selbst wenn Sie Kammermusik machen, haben Sie ja da einen viel größeren Anteil, als wenn Sie einer von 50 oder 80 Musikern sind auf der Bühne.
Also ich habe mir einen Satz irgendwie gesagt und das, den sage ich mir jedes Mal. Also wenn ich manchmal so mich frage, ob ich richtig bin, ja, dort wo ich bin. Was ist wichtig? Musik zu machen, nicht das Ziel. Und Musik auf der Bühne, ob man jetzt alleine spielt oder gemeinsam, also mache ich Musik. So, das ist meine Erklärung. Ich mache Musik, das ist mein Ziel. ob man nun Solo spielt oder kammermusikalisch oder im Orchester. Nun, das Ziel ist erreicht und ich meine, man muss auch sehr viel opfern, wenn man nur solistisch unterwegs ist. Also hat man vielleicht nicht die Zeit für Familie oder man kann nicht seine Projekte so verwirklichen, wie ich es vielleicht auf der Bratsche gewagt habe. Ja? Also da hat man eine Agentur, die dann sagt, Moment mal, also das machen wir lieber nicht. Also insofern hatte ich dann immer meine Wahl. Also jetzt möchte ich diese Kapricen einspielen. Und das ist dann je nach Lust und ich finde Laune. Ja. Also,
so wie ist denn eigentlich Leipzig als Musikstadt heute? Ich meine, es hat ja eine tolle Geschichte. Sie sagten es ja auch, dass man das spürt in der Stadt. Aber ist das auch heute noch eine lebendige Stadt, Musikstadt?
Absolut. Also ich meine, alleine schon, was im Gewandhaus passiert, also was für hochrangige Künstler da jeden Tag spielen. Also wie gesagt, wir wohnen hier da ums Eck und dann denke ich mir, wow, also man sieht sie zwar nicht auf der Straße, aber Radio Lupu war neulich da und eine Woche später eine Show von Mutter dazwischen, Baran Boy mit Berliner Philharmonikern sogar und so. Also und dann gibt es auch Oper-Produktionen, also nicht also das Opernhaus. Ich meine, ich möchte Ihnen sagen, noch dazu gibt es uns. Also wir existieren alle gemeinsam, fast im selben Haus. Ja. Und dann gibt es auch noch ein drittes Orchester, ne? Also in Leipzig. Und Hochschulorchester gibt es auch noch und viele Musikstudenten. Also mich inspiriert das sehr, zu sehen, zum Beispiel, dass Leute auf dem Rücken Cello, Kasten und so Bratsche, Geige so tragen und mit Fahrrad durch die Gegend fahren, gibt es auch sehr viele Musikschulen. Und die Wartelisten sollen auch ziemlich lang, also groß sein, um einen Platz zu bekommen in einer Musikschule. Also das zeigt, wie groß auch die Liebe, die Tradition zur Musik ist. Und vor allem, also ich bewundere das jedes Mal in Deutschland, wie viel Begeisterung die Zuhörer mitbringen und wie viel Geduld auch. Also, dass sie jedes Mal zum Konzert kommen. Also, es ist vielleicht eine Fehlbeobachtung von mir, aber es ist fast jedes Mal voll. Also, das Gewandhaus, wenn wir dort spielen. Und Gewandhaus sowieso, das Orchester. Ne? Es ist fast jedes Mal ausverkauft. Und das zeigt, dass die Leute schon großen Wert auf Tradition legen. Also, es ist nicht nur, dass man Karte kauft. Ich glaube, das sind so diese Abos, ne? Ist klar. Unglaublich. Also in Istanbul, also wo ich herkomme, ne? Ist zwar eine große Neugierde da, aber da muss immer so eine gewisse Sensation dabei sein. So vielleicht Paganini mit türkischen Schlagzeugen gemeinsam oder verjazzt oder sowas. Ne? Das finden die Leute toll, weil nur rein vielleicht so ein Malerzyklus ist noch zu neu.
Apropos, aber im Internet findet man auch ein Video von ihm mit einem Paganini-Trio.
Ja, habe ich.
Die Geige mit Klavier und türkischem Schlagwerk.
Genau.
Und spielen so eine Art Jazz.
Genau, habe ich auch seiner Zeit lang gehabt.
War das eine Jugendsünde oder machen Sie das immer noch? Ist das so eine Leidenschaft?
Jetzt mache ich nicht mehr, weil wir so auseinander sind, also voneinander. Aber also dieser türkische Darbuka-Spieler, ne? Das ist schon eine starke Figur, vor allem in der Türkei. Und zum Beispiel, als wir die Konzerte gegeben haben, auch beim Jazz-Festival in Istanbul, da merkte ich schon, wie wir auf die Bühne gekommen sind, hat sich das Publikum gefreut. Und das ist das Schöne auch in Istanbul irgendwie, dass die Leute auch so privat großes Interesse zeigen. Also zum Beispiel dieser Schlagzeuger, der ist so beliebt, also so wie Nationalheld, ja. Und aber doch klassisch ist so mehr mein Metier, ja. Also das war so ein bisschen so halb Jazz, halb klassisch.
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind in Istanbul geboren und haben da auch studiert und sind dann nach Deutschland gekommen zum weiteren Studium.
Genau, mit 19 kam ich nach zur Großstadt, Metropol. Davor war ich sogar ein halbes Jahr, also hatte ich Stipendium. In den USA, so in New York und Boston. Und das war echt interessant, mal nach Detmold zu kommen, weil der Zug kündigt also ist, was sagt der Zug? Wunderschöne Stadt Detmold oder so Hauptstadt oder dann steigen sie aus dem Zug aus. Das ist so ein kleines Dörfchen.
Aber hat super Hauptschule. Gut, ne?
Also genial. Es gab ja nur Leute wie Navarra, ja. Giurana und Tibor Varga, Anatol Gorski. Also unglaubliche Künstler. Ich glaube, das ist auch die erste Hochschule, habe ich mir sagen lassen, nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann gegründet wurde.
Also, ja, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht genau.
Damit hat man so ein bisschen so geschmackhaft auch. Ja. Also ich meine, aber Leute wie Christoph Poppen und also viele andere. Also Isabel Faust ist auch dort ausgebildet. Mhm. Also ich erinnere mich ja.
Aber Sie haben ja immer noch enge Kontakte in die Türkei und konzertieren ja auch regelmäßig. Sie sagten ja auch schon, Sie werden demnächst jetzt da wieder Konzerte geben. Wie ist das klassische Konzertleben in der Türkei?
Also es ist so gespalten, weil die Leute, wie gesagt, nehmen gerne auf, was so neu ist. Also wenn auf dem Plakat steht, Beethoven 9. ist ja in Deutschland alltägliches Repertoire. Ja? Ah, man könnte fast sagen, ach, schon wieder 9. Aber in der Türkei ist es großer Revolutionist und gerade die 9. so europäische Hymne und so. Ja? Es ist schon etwas sehr hochrangiges, ja? So klassischer Musik. Und die Leute, meiner Meinung nach, lieben es, aber wir haben nicht so viele Konzertsäle, wie es sein sollte. Also Istanbul gehört zu den Top 5 europäischen Städten, was Kapazität angeht. Ja. Also gibt es schon mehr als 15 Millionen Menschen, ja. Also man sagt sogar 18 Millionen. Und gibt es vielleicht nicht mal 2 anständige Konzertsäle. Und das ist ein bisschen schade. Wird jetzt gebaut, soll in diesem Jahr zum November eröffnet werden. Atatürk Kulturzentrum heißt es. Mhm. Also ein Riesenkomplex. Und vor 2 Monaten hat man zum Beispiel einen Riesenkonzertsaal neu in Ankara gegründet. Ich meine, sowas dauert ja, also seit 10 Jahren spricht man über diesen Bau, so wie in Hamburg. Ne? Und auch ungefähr so hoch, die Kosten. Mhm. Und inspiriert übrigens nach dem Gewandhaus. Ne?
Oh ja.
Ja, also es ist sehr ähnlich. Mhm. Und ich denke, man müsste mehr geben den Leuten, weil leider Gottes schauen die türkischen Menschen zu viel Serien. Und ich empfinde die Geige zum Beispiel sehr beliebt in der Türkei. Also kaum sitzen sie Stunde in einem Restaurant, kommt ein Geiger rein und spielt. Und jeder weint und bestellt noch mehr Uso, Naraki und gibt ihm Trinke. Also das erlebe ich sehr oft. Man ist sehr nah, finde ich, so vielleicht auch zu so wehmütigem Lebensstil oder so. Dramatisch, so ein bisschen innerlich sentimental. Also ich glaube, es ist ein bisschen auch so, wie nennt man diese Region? Nahosten. So ein bisschen.
Ja, aber der Geiger, der dann reinkommt, der spielt ja dann keinen Bach, sondern ist das doch noch ein bisschen exotisch oder ist das, hören sehr viele Leute?
Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich Leuten das erste Mal, also gleich kommt ja ein anderes Stück, ja. Das habe ich sehr oft auf Breitsch auch gespielt, so im Restaurant, so spontan, weil man immer gesagt hat, ach komm, jetzt nach dem Kollegen, spiel du mal auch was vor. Leider bleibt es einem nicht gespart, wenn man Musiker ist, weil die Leute denken, Musiker sollte überall spielen können. Ja? Und dann denke ich mir, man sollte nicht eitel sein und Leuten doch, oder? Mhm. Die Freude vermitteln. Und ich habe immer wieder dieses zum Beispiel Capriccioso von Henry Viotan gespielt. Und tatsächlich, wie die Leute danach einen gucken oder wie die Leute überhaupt darauf sind, es ist, wie ich gesagt habe, Mythos bei Bögen. Mhm. Ja. Es ist auch, also wir sind alle Menschen und reagieren auf ähnliche Situationen, ne? So mit Emotionen. Es löst die ähnliche Emotionen aus, finde ich. Deswegen sollte man, finde ich, viel mehr Kultur anbieten. Also ich will jetzt nicht in Politik gehen, aber ich denke so in letzter Zeit in der Türkei will man eher zu eigenen Wurzeln zurück. Man möchte sich selber so entdecken, ja. Also woher kommen wir? So osmanische Kultur und so ein bisschen so Sultan-Regime und so. Und aber bis vor 15 Jahren war die europäische Kultur sehr hoch in der Türkei. Also man hat unheimlich oft europäische Künstler, also klassische Musiker eingeladen. Ich weiß noch von meiner Kindheit, ich habe Perlman, Zuckermann, alle diese Stars, Mutter, alle erlebt in beim Festival, ne, in Istanbul. Mhm. Und jetzt ist immer so eine Mischung, ja, aber was kommt von uns? Also zum Beispiel so Entführung aus dem Sarai oder also welche Komponisten hat das Osmanische Reich beeinflusst und so. Mag auch interessant sein, aber ich finde, man soll auch die restlichen 50% ja. also befrieden.
Ja, zumal es ja auch tolle klassische Musiker aus der Türkei gibt, Interpreten, aber auch Komponisten.
Ja, genau.
Und ich denke, auch Fazıl Say entwickelt sich zu einem ganz spannenden Komponisten auch.
Ja, wird immer spannender, finde ich auch. Also der macht ja auch so diese, so zu den eigenen Wurzeln zurück, diese Philosophie, was kommt von uns. Und das macht er auch wunderbar mit anderen Elementen. Ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel ein Werk in Auftrag gegeben. Also ich bin totaler Fan von dem Komponisten, hat er auch für Yoma ein paar Mal komponiert. Und er macht auch für diese Eröffnung, für das Konzert, 3,5-stündigen so Opernauftrag. Ja? Also komponiert gerade. Danach ist sein Versprechen ein Breitschenkonzert, was ich mit Stuttgarter Kammerorchester aufführen würde. Hoffentlich klappt das jetzt auch durch diese Anstrengungen. Aber also ich möchte auch natürlich meinen Beitrag leisten als einen Interpreten aus der Türkei zum Beispiel, der auch einen türkischen Komponisten bittet, ein Breitschenkonzert zu komponieren, weil die haben auch genug zu tun. Und also wie empfindet er die Breitsche, ne? Jemand, der in Istanbul lebt. Also ein Meisterschüler von Saygun, der Komponist, Hasan Uçar, so heißt er. Er hat auch seinen Posten bekommen. Also er unterrichtet auch Komposition. Und ich finde, wie eine Familie, Bartok war ja auch einige Jahre in der Türkei und Saygun hat ihn begleitet, Bartok. Und Hindemith war ja auch, so wie Josef Marx, auch großartiger Komponist aus Wien. Und die haben alle natürlich so Berichte geschrieben. Ich habe ein bisschen so gelesen, weil wie man Türkei einschätzt und die Komponisten, die alle stehen da drin, dieser Name Saygun, Akses und so. Und der Hasan ist einer der hochrangigsten Schüler, ehemaliger Schüler von Saygun, dass man auch so ein Breitschenkonzert hört, wie das dann wie ein Enkel, ja, von Bartok klingt. Also ich empfinde das zumindest so, weil es ist immer eine Begeisterung, zu den Meistern zu spüren, oder?
Ja, ja. Ja, noch ganz zum Schluss die Frage am Ende unseres Gesprächs. Wie ist im Moment die Lage für Sie und für das Orchester? Können Sie eigentlich spielen? Spielen Sie unter Ausschluss des Publikums? Machen Sie Streaming? Oder ruht die Arbeit?
Also ich muss sagen, Ende August haben wir angefangen, sehr viel zu produzieren, Aufnahmen zu machen, sei es Rossini oder so kleinere Besetzungen natürlich. Ne? Mhm. Und also wir haben jede Woche, also jeden Tag, ne, aufgenommen. Das war sehr spannend. Und wir haben auch einige Konzerte im Sendegebiet, so sagt man ja. Mhm. Gemacht natürlich auf Abstand und so. Also eine Zeit lang ging es ja gut, bis dann nochmal stärkerer Lockdown kam. Aber im Moment, also seit über 2 Monaten, ja, ruht das absolut. Also bis noch Ende Februar. Ich meine, es fehlt uns natürlich allen, ne? So die Motivation und so. Jeder vermisst die Bühne, ist klar. Ich telefoniere manchmal mit Kollegen, die sagen dann, Mensch, fehlt mir aber so das gemeinsame Musizieren und so. Aber also man muss auch das Positive sehen, dann sind wir so alle nochmal verhungert auf der Bühne. Also.
Und Sie haben Zeit, sich jetzt mit Paganini zu beschäftigen.
Zum Beispiel. Wann hat man sonst die Ruhe? Also ich hoffe, ich habe bei dem ganzen Gespräch mich so einigermaßen ausdrücken können. Ich meine, klar, also Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache, ja, ist klar. Und also wenn es Unklarheiten gibt, dann entschuldige ich mich.
Nein, Sie sprechen wunderbar Deutsch, finde
ich. Ich versuche
mir Mühe, ja. Ja. Ja, und jetzt, glaube ich, freue ich mich und freuen sich unsere Zuhörer auch sehr auf den Vieux-Ton. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Also ich war sehr gespannt davor, wie viel ich mich blamieren werde. Weil ich meine, als Interpret ist das natürlich eine Sache, dass man sich auskennt mit dem Text und so. Aber auch Fragen wie, wie viel habe ich auf die kontrapunktische Elemente geachtet oder polyphonische oder wie auch immer so dieses Wissenschaftliche, ist mir auch zu hoch, muss ich sagen. Also ich habe mich hier schon natürlich damit befasst, aber ich habe unheimlichen Respekt natürlich vor den Wissenschaftlern. Ja? Aber ich möchte da nicht mithalten, insofern.
So. Mit solchen Fragen habe ich Sie heute verschont.
Danke.
Ja, also nochmal vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Jetzt spiele ich.
Muss ich wieder umblättern?
Nee.
Nee, gut.
Vielen Dank.